Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute ist Magdalena Öhl unser Gast. Sie ist eine der prominentesten Stimmen der deutschen Startup-Szene. Sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Talent Rocket, einem HR-Tech-Unternehmen. Magdalena ist darüber hinaus stellvertretende Vorsitzende des Startup-Verbandes und Co-Vorsitzende des Beirats Junge Digitale Wirtschaft im Wirtschaftsministerium. Ganz frisch in den Bücherregalen ist ihr Buch Zukunft im Widerspruch, das sie gemeinsam mit anderen ExpertInnen herausgegeben hat und in dem aufgezeigt wird, warum und vor allem wie sich Deutschland neu erfinden muss. Hallo Magdalena, schön, dass du zu Gast im Podcast Werte und Leadership bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich ebenfalls sehr.
Du hast bestimmt drei Gegenstände mitgebracht und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Werte sich dahinter verstecken. Magst du mit einem beginnen und den vielleicht doch kurz beschreiben?
Ja, gerne. Ich starte mal mit dem ersten. Das ist ein Doktorhut.
Okay.
Schwarz, ganz klassisch, wie man ihn auch von vielen, vor allem amerikanischen Universitäten kennt, mit einem kleinen Bommel dran in Blau.
Ist das dein eigener? Nein, oder?
Es ist mein eigener,
ja.
Aber nicht, weil ich promoviert habe, sondern weil er tatsächlich das Logo unseres Startups war, also das Logo von Talent Rocket ganz am Anfang und auch mit der Gründungsgeschichte zu tun hat. Ich habe nämlich, als ich tatsächlich angefangen habe zu promovieren, dann aber leider kam das Startup eben dazwischen, habe ich das erste Mal versucht herauszufinden, wo möchte ich eigentlich arbeiten oder wo möchte ich promotionsbegleitend arbeiten, welche Kanzlei könnte das sein, und habe da gemerkt, dass Kanzleien eigentlich noch überhaupt nicht online sind, beziehungsweise vor allem, was ihre Mitarbeitersuche angeht, ihre Kandidatensuche noch gar nicht online erfolgt, und habe dann recht schnell gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht weiter promovieren möchte, sondern viel lieber ein Startup gründen möchte, das sich eben genau damit beschäftigt, also Arbeitgeber mit Arbeitnehmern zusammenzubringen.
Und dieser Doktorhut, für welchen Wert steht der für dich?
Der steht für mich tatsächlich für Mut, denn ich habe davor eben auch Jura studiert. Und ich glaube, der häufigste Satz, der mir begegnet ist, als ich gesagt habe, dass ich eben nicht als Juristin weitermache, sondern gründe, ein Startup gründe, war: Hast du dir das gut überlegt?
Ist ja wahrscheinlich auch sehr ungewöhnlich, oder? So viele Juristen werden gar nicht gründen, oder? Weißt du das?
Ich lustigerweise kenne ich die Zahl seit Kurzem,
okay,
und die ist echt recht erschreckend. Also bei den Frauen, bei den Juristinnen sind es 0,2%
der Juristinnen, die dann nicht viel.
Und bei den Männern immerhin 2%.
Okay.
Aber auch verschwindend gering.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Studium, das so zum unternehmerischen Denken oder überhaupt so die unternehmerische Lust weckt. Ne?
Ja, ja, stimmt. Man ist ja da eher sozusagen in seinen Texten, in seinen Regeln, in den bestehenden Regeln und bewahrt ja mehr das, was da an Gesetzen da ist, oder?
Also ja, ja. Und ich glaube, das Studium ist extrem aufwendig. Und
ja,
das war auch ein Gegenargument von vielen potenziellen Kunden, die wir dann eben mit dem Startup angesprochen haben, die gesagt haben, das können Sie doch nicht alles wegschmeißen für ein Startup. Was soll das denn? Das waren aber auch noch Zeiten, als die ersten Kandidaten oder beziehungsweise die ersten Arbeitgeber uns abgesagt haben und gesagt haben, also diese Personalsuche im Internet, das funktioniert
nicht. Sehr schön, sehr schön. Und funktioniert's?
Definitiv, aber man musste am Anfang mutig sein und da eben auch das ein oder andere Nein oder den ein oder anderen Zweifel ertragen, einfach aus dem Grund, weil es noch nicht so viele Berührungspunkte damit gab und auch wenn man was Neues ausprobiert, auch einen gewissen Mut haben muss, weil man eben sich nicht auf Erfahrungswerte verlassen kann.
Und was hat dich darin bestärkt? Also was hat dir geholfen, so mutig zu sein? Man kann sich ja auch schnell irritieren lassen, wenn alle so komisch reagieren.
Ja, ich glaube, gar nicht so sehr drüber nachzudenken. Also wirklich eher nach vorn zu denken, zu überlegen, was sind jetzt die nächsten Schritte und vor allem die großen Schritte in kleine Schritte runterzubrechen. Also bei der Gründung wirklich, was kann ich als erstes tun, um irgendwie zu verifizieren, ob die Idee, die ich vielleicht als Person habe, auch für andere überhaupt relevant ist. Also mit eine Zielgruppe zu definieren und zu sagen, da suche ich mir jetzt mal 5 Personen aus, denen stelle ich meine Idee vor und guck mal, wie die reagieren. Und aus den Äußerungen oder auch den Zweifeln, die dann wieder haben, der wird die Idee dann immer ein bisschen genauer und mehr modifiziert. Und so kommt man dann mit kleinen Schritten doch irgendwie voran. Und dann fühlt sich das nicht wie so ein riesiger Sprung ins kalte Wasser an, sondern eher so kleine Babyschritte in die richtige Richtung.
Und wie konntest du die Kanzleien dann überzeugen, die ja wohl, wie du gerade gesagt hast, eher ein bisschen zögerlich waren?
Ja, eigentlich mit so einem gewissen mit einer Performance dann natürlich auch. Also erstmal mit einem Vertrauensvorschuss, dass sie sagen, okay, eigentlich habt ihr noch nicht viel, ihr habt vielleicht eine Website und ihr kommt selber erst von der Uni oder seid noch nicht lange im Berufsleben. Das heißt, wir glauben euch irgendwie, dass ihr wisst, wie diese Zielgruppe tickt. Aber natürlich auch mit so gewissen Vertrauensvorschuss zu sagen, wir probieren das jetzt mal mit euch aus und lassen uns auf euch ein und im Gegenzug müsst ihr natürlich dann alles tun, um unser Problem mitzulösen. Und da haben wir uns echt total reingehängt. Also dieser Mut hängt dann schon auch stark damit zusammen, zu sagen, okay, ich bin auch echt bereit dafür, richtig zu arbeiten, dass das gut wird.
Und wenn man einmal gegründet hat, ist es dann durch sozusagen? Ist dann mutig sein abgeschlossen?
Nee, ich glaube, wie ist das? Ja, das wäre irgendwie schön, wenn man nur einmal mutig sein müsste. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das mutig sein eigentlich durch die ganze Gründerzeit, durch die Entwicklung des Unternehmens auch teil begleitet. Ne? Es geht dann auch darum, neue Mitarbeiter einzustellen, das Team zu vergrößern. Oft muss man ja auch ein bisschen in Vorleistung gehen. Das heißt, man muss investieren und weiß noch nicht, ob das in der Form zurückkommt. Und eben auch immer wieder Entscheidungen treffen. Und das ist auch oft Entscheidungen zu treffen, bei denen man selber eben noch keine Erfahrungswerte hat. Und das ist definitiv was, wo ein bisschen Mut ganz gut tut.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es ja wenige Juristen gibt, die gründen. Es gibt natürlich aber auch noch weniger Frauen, die gründen. Woran glaubst du, liegt das? Haben die weniger Mut oder was?
Man sagt uns Frauen ja immer so eine gewisse Risiko, oder dass wir risikoaverser sind als Männer nach. Also Studien sagen das auch. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und dann, glaube ich, spielt der Zeitpunkt eine ganz große Rolle. Oft fällt der Gründungszeitpunkt ja dann mit vielleicht auch dem Zeitpunkt der Familiengründung zusammen. Und dann hat man natürlich auch direkt die Überlegung, wie passt das rein, wie fügt sich das ein? Und dann sieht man auch vielleicht gar nicht so viele Beispiele, die das schon machen und denkt so, oh Gott, das bekomme ich nicht hin, den Schritt wage ich lieber nicht oder wage ich später. Und dann verschiebt man das immer wieder um 1-2 Jahre nach hinten. In der Zeit hat man dann vielleicht auch attraktive oder immer attraktivere Jobs, die auch mehr Sicherheit geben. Und dann, glaube ich, verschwindet es recht schnell von der Bildfläche.
Und generell in Deutschland, wie erlebst du die Gründerszene? Du bist ja auch im Startup-Verband tätig, bist die stellvertretende Vorsitzende da. Wie lebendig, würdest du sagen, ist gerade die Gründungskultur? Ist das richtig cool? Geht's da ab oder eher schwierig?
Ich glaube, dass in Zeiten wie diesen, also wirklich von sämtlichen Krisen betroffen sind oder viele Herausforderungen haben, dass das eigentlich die beste Zeit ist, um was zu gründen. Weil es gibt gerade einen totalen Need nach Lösungen. Also auch zu sagen, nicht nur wir bleiben in der Analyse des Problems, sondern auch, was kann man denn konkret machen, um es besser zu machen? Und ich glaube, da sind Startups absolut im Vormarsch. Und wenn man eine gute Idee hat, glaube ich, ist immer der richtige Zeitpunkt, die umzusetzen.
Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, was du als Zweites mitgebracht hast.
Ja, das reiht sich eigentlich direkt an den Mut an. Es ist eine kleine Muschel.
Okay.
Sie sieht aus, als hat sie auch einiges durchgemacht. Und die liegt tatsächlich auf meinem Schreibtisch, meistens unter ziemlich vielen Stiften und Zetteln begraben. Aber sie soll für eine Widerstandsfähigkeit stehen.
Okay.
Muschel ist ja auch, kann sehr viel aushalten, besteht auch in sämtlichen Umgebungen. Also es ist eigentlich fast egal, was um sie herum passiert. Und im Inneren soll ja die Perle entstehen.
Ja.
Und das ist auch wieder sehr bezeichnend für diese eigene Unternehmensgründung. Wenn man dann von außen oft drauf schaut, sieht das schon alles super erfolgreich aus und es sieht so aus, als wäre das eigentlich immer nur bergauf gegangen. Mhm. Aber eigentlich passieren auf dem Weg ziemlich viele Dinge, die eben nicht so geplant waren und die vor allem ja auch eine gewisse Problemlösungsaffinität erfordern. Also so, dass man immer wieder Bereitschaft hat zu sagen, okay, mir werden Steine in den Weg gelegt oder Steine tauchen irgendwo auf, aber ich bin irgendwie bereit, die immer wieder aus dem Weg zu räumen und werde auch nie müde, das weiter zu tun, weil gefühlt hört das nie auf. Also selbst wenn man so mit seinem Startup das nächste Level erreicht hat, mehr Mitarbeiter hat, mehr Umsatz, größer, besser und so weiter, kommen immer wieder neue Dinge auf einen zu, die es irgendwie gilt, aus dem Weg zu räumen.
Hast du da ein Erlebnis, wo du sagst, Mensch, das war wirklich eine heftige Herausforderung für mich oder für unser Startup?
Ja, ich glaube ganz, ganz viele. Also sowohl viele kleine Sachen, einfach die einem auch so eine gewisse Planungssicherheit dann genommen haben. Also man ist von irgendwas ausgegangen und das kam dann anders. Aber ich glaube, die richtig guten Dinge sind auch genau dann passiert. Wir hatten zum Beispiel in diesem Jahr auch eine größere personelle Veränderung bei uns im Startup und dachten erst, dass das negativ ist, dass das mit etwas war, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und letztlich haben wir daraus dann nochmal so eine gewisse Umstrukturierung gemacht, die sich jetzt total positiv auswirkt. Also ich glaube, das wirklich dann so anzunehmen in dem Moment und zu sagen, wir machen das Beste draus, hört sich zwar manchmal so banal an und ist auch in dem Moment nicht immer leicht, aber ist schon dann der Weg da raus. Mhm. Also der einzige Weg raus ist dann durch in dem Fall.
Gab es denn Situationen auch im Laufe der Gründung? Ich meine, eines der großen Themen ist ja Finanzierung immer, wo ihr immer wieder mal an so einen, an den gleichen Stand oder an die gleiche Wand gelaufen seid. Gibt es sowas?
Also wir hatten ja das große Glück, dass wir recht schnell profitabel werden konnten und uns aus uns selbst raus finanzieren konnten. Wir haben damals gar nicht so die bewusste Entscheidung getroffen. Unser Geschäftsmodell hat sich einfach in die Richtung entwickelt und das war für uns ein Riesenglück.
Ein Glücksfall.
In schwierigen Zeiten, definitiv. Also auch als Corona damals losging und noch nicht klar war, was für Auswirkungen hat das jetzt eigentlich, war das für uns extrem beruhigend zu wissen, wir können uns komplett selber tragen, wir brauchen kein externes Kapital. Nichtsdestotrotz waren wir auch in der Situation, dass wir beispielsweise mit einem potenziellen strategischen Partner gesprochen haben, bei dem wir fanden, dass er auch gut zu uns gepasst hätte. Wir sind da sehr tief in die Gespräche eingestiegen und konnten uns, glaube ich, von beiden Seiten ganz gut vorstellen. Und im Grunde ist es an einem kleinen Detail am Ende gescheitert. Und das war so ein Moment, wir hatten da viel Zeit reingesteckt, wir hatten da viel auch Energie reingesteckt. Ja. Wir waren da auch, haben uns mit dem Gedanken schon angefreundet und dadurch, dass wir uns nicht einig werden konnten, war das schon erstmal so ein richtiger Tiefschlag. Also man hat so das Gefühl, man hat jetzt ganz lange für was gearbeitet, was jetzt am Ende nicht passiert. Und ich kann mich noch so gut erinnern, dass wir damals gesagt haben, okay, jetzt, wie machen wir jetzt weiter? Kommen wir morgen einfach wieder normal ins Büro und machen ganz normal weiter? Und haben uns dann so bewusst dafür entschieden, genau das zu machen, einfach weiterzumachen und zu sagen, okay, das lassen wir jetzt hinter uns und wir greifen jetzt voll an. Und das war das beste Jahr, das wir dann hingelegt haben.
Wirklich?
Und das war für mich so diese Erkenntnis, dass egal, auch wenn Sachen dann unvorhergesehen passieren können und man erstmal ja so das Gefühl hat, man würde jetzt auch gerne mal kurz durchatmen und so Druck rausnehmen und sagen, okay, dann lassen wir es jetzt mal kurz langsamer angehen. Wenn man in dem Moment irgendwie hinkriegt, sich nochmal zu motivieren, da nochmal ganz anders drauf zuzugehen, dann können daraus echt coole Sachen entstehen. Und ich glaube, das Coolste daran ist ja eigentlich dann das Learning, das du dann im Nachhinein hast. Dass du weißt, okay, selbst wenn unvorhergesehene Dinge passieren, oder Sachen nicht so sich so entwickeln, wie man sich das vielleicht gedacht hat, kann man daraus irgendwie dann auch wieder Energie ziehen.
Klar.
Und macht irgendwie so immer so weiter. Fand ich auch ganz spannend. Es gibt kürzlich gab es ein Interview mit Sam Altman, also dem Gründer von OpenAI, der auch genau diese Sache, so diese Beharrlichkeit, also dieses immer weitermachen, egal was gerade passiert, das hört sich erstmal fast so stupide an, okay, einfach beharrlich weitermachen. Aber es heißt ja nicht, dass du einfach immer den gleichen Weg probierst, sondern auch so ein bisschen
Du musst verschiedene Wege probieren. Wenn das eine nicht funktioniert hat, musst du ja was anderes probieren. Und vielleicht ist ja auch so ein bisschen, wenn du es so schön beschrieben hast mit diesem Tiefpunkt, dass man so sagt, so jetzt erst recht, oder? So ein bisschen, dem zeige ich es jetzt oder denen.
Ja, genau. Nee, total. Wenn man das halt schafft. Ne? Man muss auch sagen, manchmal braucht man auch diesen kurzen Moment, wo man auch mal kurz traurig oder verärgert oder sauer darüber ist, dass was nicht geklappt hat. Und daraus dann aber so das wieder abzuschütteln und zu sagen, das treibt mich jetzt eigentlich nur umso mehr an. Das finde ich einen total spannenden Gedanken. Lustigerweise gibt es da auch von Olli Kahn, der hat ja auch mal ein Buch geschrieben, das nennt sich Ich. Und ich kann mich daran, ich habe das nicht komplett gelesen, aber ich kenne daraus ein Zitat und das fand ich total interessant, weil das auch in diese Richtung geht. Und er sagte auch, dass einen guten Sportler ausmacht, wie gut er nach einem schlechten Schlag oder nach einem schlechten Schuss ist.
Ja, stimmt.
Hat der nette Tiger Woods als Beispiel, da gibt es auch irgendwelche Auswertungen von ihm, der immer, wenn er einen besonders schlechten Schlag hatte, danach einen besonders guten hatte. Mhm. Und das ist ja auch so eine Form von Widerstandsfähigkeit, das komplett abzuschütteln und in dem Moment zu sagen, okay, das oder vielleicht gar nicht so in die Analyse zu gehen, sich gar nicht so damit aufzuhalten, was ist da jetzt genau schiefgelaufen, was hätte ich besser machen können. Stimmt. Klar, das muss man irgendwann bestimmt auch machen, um halt auch ein Learning daraus zu haben, aber trotzdem zu sagen, okay, jetzt erst recht, jetzt mache ich es besonders gut.
Und was hilft dir dabei? Also was woher nimmst du die Kraft oder diesen Mut dann auch wieder aufzustehen und sagen, ich mache jetzt weiter. Hast du da Tricks?
Also eher so Erfahrungen. Ich glaube, es ist schon so, dass man das als normal empfinden kann und muss, dass Dinge eben anders laufen, als man sie geplant hat bei einer Gründung. Das heißt, wenn man dem Ganzen gar nicht so viel emotionale Energie gibt, also da lange dran festhält, warum ist das so? Wir hatten doch eigentlich gesagt, das, wir wollten doch das. Also wir haben so diesen Spruch, den sagen meine Mitgründer und ich uns ganz oft, man muss den Ball so spielen, wie er liegt.
Ja.
Und das ist so gar nicht damit aufhalten, warum er jetzt gerade nicht ideal liegt, sondern halt direkt zu überlegen, wie kriegen wir ihn trotzdem irgendwie ins Tor. Und klar, es ist manchmal nervig, wenn man dann einen Umweg gehen muss, aber irgendwie kommt man dann doch oft an. Und die Learnings, die man auf dem Weg hat, bringen einen oft echt weiter.
Und woher holst du die Kraft, wieder aufzutanken? Ne? Das ist ja auch anstrengend. Also gerade das, was du beschreibst, ist ja ein sehr, sehr anstrengender Aspekt von deinem Arbeitsleben. Wo kommt deine Kraft, deine Power her?
Ich glaube tatsächlich, dass es mir einfach total Spaß macht. Mhm. Also wenn man irgendwas gefunden hat, bei dem man denkt, okay, das ist genau mein Ding, dann gibt einem das schon Kraft und es zieht einen dann auch mal durch Zeiten durch, die mal härter sind. Das heißt nicht, dass man jeden Tag aufsteht und sagt so, oh Gott, toll, ein neues Problem, ich freue mich schon drauf, sondern es gibt durchaus auch Tiefen und man stellt sich auch mal die Sinnfrage, aber trotzdem hält einem das irgendwie total am Laufen, weil man einfach Spaß am Arbeiten hat und dann plötzlich auch nicht mehr so dieses Empfinden. Und das ist natürlich auch wieder das Problem bei einer Gründung, dass man dann nicht sagt, es ist nach 20 Uhr, darum kümmere ich mich jetzt heute nicht mehr, sondern es ist irgendwie das eigene Baby, es ist die eigene Sache, die man voranbringen will. Und da hat man natürlich dann schon auch von sich aus viel Bereitschaft, da irgendwie dran zu bleiben.
Und hattest du Vorbilder, also Menschen, an denen du dich orientiert hast, wo du gesagt hast, Mensch, die macht das so cool oder der macht das so toll, gibt's da?
Ich hatte tatsächlich nicht so ein Vorbild, an dem ich mich orientiert habe, aber ich habe immer wieder so gewisse Eigenschaften gesehen bei anderen Leuten, die ich total cool fand und bei denen ich dachte, okay, da möchte ich auch irgendwann mal hinkommen oder das möchte ich auch besser machen.
Ja.
Und ein Beispiel ist, das jetzt gar nicht so viel mit Widerstandsfähigkeit zu tun hat, aber vielleicht doch auf eine gewisse Art, ist auch so eine gewisse Klarheit zu sagen, zu haben. Also so ein Ziel zu definieren, das dann zu verfolgen, auch andere Dinge dann manchmal auszuschalten, zu priorisieren und für sich so klar und mit sich im Reinen zu sein. Mhm. Das finde ich ist so eine total, total starke Eigenschaft oder so eine starke Sache, bei der man sich, glaube ich, auch wieder so eine Art Nordstern hat, an dem man sich dann da halten kann.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und ist ja auch eine Eigenschaft, die man jetzt, wenn man ein bisschen größer betrachtet, weg vom Start, aber hin aufs Land gesehen, und du hast ja gerade die Krisen angesprochen, die wir ja auch brauchen könnten, oder? Mhm. Dass wir recht widerstandsfähig werden, vielleicht aus Deutschland. Weil gerade wenn man sich so umguckt und die Nachrichten hört, denke ich immer, mein Gott, die Wirtschaft geht jetzt hier echt einen Bach runter, oder?
Ja, total, aber es liegen ja auch super viel Potenziale da. Also ich glaube, wenn man sich darauf jetzt konzentriert und sagt so, okay, was haben wir denn hier, was gut ist und wie können wir das irgendwie ausbauen? Ja. Es hilft ja sowieso nichts. Wir können jetzt nicht in diesem Jammermodus bleiben und sagen, ja gut, es geht jetzt bergab, müssen wir jetzt schauen, wie wir damit umgehen, sondern irgendwie direkt wieder in dieses Handeln, in dieses Machen zu kommen. Und auch da mit kleinen Schritten aufzuschlüsseln, zu sagen, wie kann man in dem Bereich wieder Marktführer werden, wie kann man in dem Bereich überhaupt wieder wettbewerbsfähig sein und das dann konkret anzugehen.
Was ist denn dein dritter Gegenstand?
Mein dritter Gegenstand ist tatsächlich ein Buch. Ich habe jetzt unser eigenes Buch mitgebracht, weil das ganz neu erst vor einer Woche erschienen ist und ich das sozusagen am Schreibtisch hatte. Ich wollte das aber eigentlich symbolisch benutzen, weil ich das Buch steht für mich, oder Lesen generell steht für mich für Neugierde.
Mhm.
Und das finde ich persönlich einen total spannenden und coolen Wert.
Warum nimmst du dafür ein Buch und nicht zum Beispiel Internet? Man kann ja auch neugierig sein und im Internet lesen.
Ja, absolut. Also tue ich natürlich auch. Also schön wäre es, wenn ich nur Bücher lesen würde und nie am Handy wäre. Aber für mich steht das Buch für mehr Tiefe.
Mhm.
Wir alle konsumieren wahnsinnig viel online, sei es jetzt über Social Media, sei es über Nachrichten, die man aber häufig dann gar nicht mehr wirklich im Detail liest, sondern man überfliegt eigentlich nur Headlines und bildet sich daraus ganz häufig eine Meinung. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen es eigentlich total wichtig ist, sich auch mal wieder Zeit zu nehmen und zu sagen, nee, ich will wissen, was sind denn da die Gesamtumstände auch? Zu sagen, ich möchte es einmal verstehen, warum da ein Konflikt ist, warum da eine Krise ist, wie kann sowas überhaupt passieren? Und da, glaube ich, ist ein Buch ein ganz großer Mehrwert, oder das kann natürlich auch ein Zeitungsartikel sein, es kann eine Recherche sein, die man zu irgendwas macht, aber alles, was halt wieder so mehr in die Tiefe geht, zu sagen, ich will es genauer wissen und ich kenne die Antwort noch nicht, aber ich habe auch keine Angst, die Frage zu stellen.
Das finde ich total spannend, weil es gibt ja tatsächlich Studien, die zeigen, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne, seit es Social Media und Internet sozusagen gibt, aber mehr seit Social Media, total zusammengeschrumpft ist auf irgendwie deutlich unter eine Minute. Ich finde das total krass.
Ja, und schrecklich. Also das ist auch so, was ich mir für meine Kinder immer wieder denke. Was bedeutet es eigentlich, mit dieser Aufmerksamkeitsspanne aufzuwachsen? Ja. Hat man überhaupt noch die Möglichkeit, Sachen wirklich oder so ein grundlegendes Verständnis von Sachen zu bekommen? Ja. Oder hastet man jetzt so durch oberflächliche Informationen und denkt dann aber trotzdem, man ist sprechfähig zu gewissen Themen? Und ich glaube, ich würde mir bei so Medienkonsum auch wünschen, dass man vielleicht teilweise weg vom Konsumenten hin zum Gestalter. Mhm. Also auch bei Social Media. Ich muss zugeben, ich fände das cooler, wenn Jugendliche selbst einen YouTube-Account machen, in dem sie über irgendeine Sache aufklären, in dem sie irgendwelche Sachen erklären, die sie eben besonders gut können, als eben nur dieses Scrollen und Konsumieren. Und
das ist passiv.
Ja, also, und auch viel zu viel Informationen. Ich habe kürzlich auch gelesen, das fand ich auch total spannend, dass wir so viel mehr Informationen jetzt aufnehmen, als wir es früher getan haben.
Aber irgendwie sind wir nicht schlauer, oder? Oder täuscht mich das?
Eigentlich nicht, weil ich glaube, es ist teilweise auch schwer, diese ganzen Informationen zu verarbeiten. Ja. Also wenn man sich jetzt mal Zeit nehmen würde und durch sämtliche Social-Media-Feeds scrollen würde, glaube ich, wäre man danach eher verwirrt und hätte aber eigentlich keinen richtigen Erkenntnisgewinn. Also es ist ja ganz selten, dass man danach irgendwie mehr Verständnis für irgendwas entwickelt hat.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube wir sehen es ja auch mit den Entwicklungen auf TikTok. Bestimmte Parteien haben halt auch das System sehr gut verstanden, wie man diese Aufmerksamkeitsspanne für sich nutzt. Auch ausnutzt und so aber auch dann Informationen verbreitet, die dann weitergetragen werden. Und ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Trend. Und da finde ich, ist das Buch ein ganz schöner Gegenentwurf, zu sagen, okay, lass uns doch mal bei gewissen Themen, die gerade unsere Zeit bestimmen, auch ein bisschen tiefer gehen.
Und ich fand auch spannend, was du gesagt hast, dass man ja trotzdem oder viele trotzdem sehr schnell eine Meinung haben und die dann rauspauken. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, früher war man, das klingt schon alt, ne? Also diese Zurückhaltung, dass man sich zuerst mal denkt, dafür weiß ich gar nicht viel, jetzt bin ich mal leise und höre zu, das ist eher selten.
Ja. Ja, total. Und das ist, finde ich, an sich auch gut, dass man politisch zu gewissen Dingen auch Stellung bezieht und auch spricht und auch nicht alles mit sich geschehen lässt oder unparteiisch bleibt, sondern gewisse Sachen, die man nicht gut findet, auch aufzeigt. Aber ich glaube, es sollte halt trotzdem mit einer Substanz erfolgen. Also wenn ich es wage, mich zu was zu äußern, dann sollte ich mir darüber richtig fundiert Gedanken gemacht haben. Und dann hat das auch seine Berechtigung, dann ist es auch gut, weil dann steigen wir in einen Diskurs ein und den brauchen wir auf jeden Fall. Aber ich bin komplett bei dir, hat man das Gefühl, jeder spricht zu allem. Genauso wie es bei einer Fußball-EM dann so und so viele Bundestrainer gibt oder eigentlich fast jeder ein Bundestrainer ist. War es jetzt, fand ich auch bei der US-Wahl auffallend, wie wirklich, und ich bin mir sehr sicher, dass das, und das ist ja auch komplex, das Wirtschaftssystem der USA auch komplett zu verstehen und auch jetzt die Vorgänge zu verstehen, aber ich glaube, wenige hatten sich dann wirklich die Mühe gemacht, da mal tiefer zu gehen und Zusammenhänge mal auszuklamüsern.
Sondern sich mal ein Buch zu holen aus der Bücherei zum Beispiel.
Mhm. Ja, das war eigentlich ein... Und ich muss zugeben, ich hatte mir im letzten Jahr als Jahresabschluss vorgenommen, endlich wieder mehr zu lesen, also hauptsächlich Romane. Und ich bin richtig, richtig stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, weil das auch was ist, und das ist ein total schöner Nebeneffekt vom Lesen, wirklich auch mal in was einzutauchen, sich auf eine Sache zu konzentrieren.
Stimmt.
Und es macht einfach auch echt richtig viel Spaß, wenn man ein gutes Buch hat.
Ja, das stimmt. Lass uns noch einmal kurz auf das Buch konkret zu sprechen kommen, das du ja mitgebracht hast. Es heißt Zukunft im Widerspruch und dreht sich ja rund um das Land Deutschland und seine Zukunft. Was fandst du denn persönlich die spannendsten Ideen, die da drin stecken, oder eine oder zwei, die du uns mitgeben willst? Gibt's da was?
Ja, also grundsätzlich ist das Buch in drei Kapitel geteilt. Also einmal Geopolitik, Arbeitsmarkt und Bildung. Mhm. Ich selber habe vor allem den Arbeitsmarkt mitgestalten.
Das liegt nahe.
Dürfen, genau. Deswegen, also ich fand in allen Teilen extrem spannend, was das Buch, glaube ich, auszeichnet oder was wir mit dem Buch unbedingt erreichen wollten, dass alle Leute, die da mitgemacht haben, wirklich konkret werden. Also nicht in diesem, was wir vorher auch schon mal kurz gesagt haben, in dieser Analyse, okay, was läuft gerade schlecht, sondern was können wir eigentlich anders machen? Wo sind wirkliche Stellschrauben, die umsetzbar sind und die echt einen Unterschied machen können? Und ich für meinen Teil hatte da recht viel auch nochmal zum Thema Bewerbermarkt gemacht. Mhm. Also wie gehen eigentlich Arbeitgeber gerade damit um, dass Bewerber sich mehr oder weniger aussuchen können, wo sie hingehen wollen. Stimmt. Und auch dann dementsprechend mit einer gewissen Anspruchshaltung auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, ich möchte
dies und das
und noch mehr.
Und eigentlich will ich auch nicht arbeiten, sondern nur Geld.
Ja, genau. Und das ist genau das, was ich auch unbedingt als Aussage in diesem Buch mit drin haben wollte, dass es eben schon ein Gegenseitiges Wechselseitigkeitsverhältnis ist. Ne? Mhm. Und natürlich kann man gewisse Forderungen haben. Man sollte immer gesunde Arbeitsbedingungen haben, um eben seine Leistung dann auch voll abrufen zu können. Aber ich glaube, dass der Leistungsaspekt, und das ist auch was, das in diesem Buch in mehreren Kapiteln eine Rolle spielt oder in mehreren Beiträgen eine Rolle spielt, dass Leistung einfach wichtig ist, um jetzt irgendwie voranzukommen. Also wie Pistorius das kürzlich gesagt hat, wenn man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, kann man nicht in die Hände spucken oder die Ärmel hochkrempeln.
Stimmt.
Und ich glaube, da ist echt was dran. Also einfach so auch diese Einstellung zu haben, zu sagen, wir müssen jetzt konkret werden und wir müssen jetzt loslegen. Das, glaube ich, hilft extrem und hilft eben auch bei vielen, vielen Themen, die junge Firmen betreffen.
Beim Arbeitsmarkt ist ja immer eines der großen Themen auch Migration. Mhm. Was können wir denn da besser machen?
Ich glaube, da ist es zum einen wichtig zu unterscheiden, dass wir eine Erwerbs- und eine Fluchtmigration haben. Ja. Und bis 2030 werden uns in Deutschland ca. 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen, Wahnsinn, aufgrund des demografischen Wandels. Also Leute gehen in Rente und es kommen nicht so viel nach. Die aktuelle Kinderquote liegt irgendwie bei 1,5 und die Erhaltungsquote wäre bei 2,1. Das heißt, wir müssten deutlich mehr oder hätten auch in den letzten Jahren deutlich mehr Kinder bekommen müssen, um das auszugleichen. Das heißt, wenn wir diese Lücke füllen wollen, ist ein Aspekt davon definitiv, dass wir Leute aus dem Ausland brauchen, die herkommen und hier bereit sind, ihre Arbeitskraft, ihre Arbeitsleistung einzubringen.
Ja.
Und ich fand das ganz spannend. Wir haben da mit dem Startup-Verband auch eine Umfrage gemacht und da wurde Deutschland von ausländischen, hochqualifizierten Fachkräften als unwahrscheinlich attraktives Land wahrgenommen, was Lebensqualität, was Sicherheit und so weiter anging.
Ja.
Und wenn es dann darum ging, konkret nach Deutschland zu kommen, wurden die Art oder die Visa-Verfahren und Ähnliches plötzlich als gar nicht mehr attraktiv empfunden. Mhm. Also nur 17% haben gesagt, dass das irgendwie bürokratisch überschaubar ist und deswegen gut machbar. Und das zeigt ja, dass wir da super viel Potenzial verlieren, weil das wären Leute, die hier Arbeitsverträge hätten, die hier direkt auch in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten, die wir hier brauchen, um eben keine offenen Stellen zu haben und so Innovationen und überhaupt vorankommen, unsere Unternehmen einzubüßen, die aber einfach, weil wir hier extrem komplizierte Prozesse haben, teilweise auch keine Willkommenskultur, weil natürlich macht das einen Unterschied. Wenn du erst 25 Formulare ausfüllen musst, um hier arbeiten zu können, dann hat das eine gewisse Aussage, nämlich, dass es dir nicht unbedingt leicht gemacht werden soll.
Ja.
Und ich glaube, das sind alles Punkte, die eine riesige Rolle spielen, wenn wir vor allem mit anderen Ländern im Wettbewerb stehen. Mhm. Wir haben ja sowieso schon einen Nachteil dadurch, dass wir nicht englischsprachig sind, was für viele natürlich attraktiver ist. Also Kanada ist ja eines der beliebtesten Länder, um dort zum Arbeiten hinzugehen.
Die aber ja auch sehr knallhart selektieren, wen sie reinlassen und wen nicht. Ne?
Ne, klar, aber in dem Fall muss man ja sagen, ist es ja meistens so, dass schon ein deutsches Unternehmen sich dann dafür entschieden hätte, diese Person anzustellen. Mhm. Und trotzdem, also wir selber haben auch die Erfahrung gemacht, wir hatten einen tollen Entwickler, der eine absolute Schlüsselposition bei uns übernehmen sollte und jetzt auch übernommen hat. Aber zu dem Zeitpunkt hat es von Datum, also der Zeitpunkt, als wir uns entschieden haben, dass er bei uns arbeiten soll, dass wir einen Arbeitsvertrag ausgeben wollen, bis zum tatsächlichen Arbeitsbeginn sind 8 Monate vergangen.
Wahnsinn.
Und in der Zeit sind natürlich andere Personen, die aus seinem Umfeld waren, sind in andere Länder gegangen, in denen das viel schneller ging. Und natürlich stellt man sich da als Bewerber die Frage, okay, ist Deutschland das richtige Land für mich?
Na ja, klar, manche biegen dann auch ab, ne? Und gehen dann.
Klar, gehen irgendwo anders hin. Oder der Aufwand ist dann einfach zu groß im Verhältnis. Und da, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir da auch einfach unterscheiden, dass wir diese Form von Erwerbsmigration definitiv brauchen werden und auch dementsprechend dann darauf reagieren müssen.
Bin ich auch großer Fan von. Wunderbar. Und ich bin auch großer Fan von dieser Folge. Herzlichen Dank, liebe Magdalena.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war die 54. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Ferdinand Kreuzer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.